Golgatha, der dritte Markstein aus dem Leben Jesu. Prophetisch empfangen durch Anita Wolf.
Niedergefahren zur Hölle. Wenige Menschen stehen am Fuße des Berges Golgatha, bereit zu flüchten. Halb sind ihre Gesichter zurückgewandt, hinauf zur Stelle, wo gegen den fahlen, immer dunkler werdenden Himmel drei Kreuze unheimlich drohend emporstreben. Halb schauen sie mit irren Augen vor sich und wissen nicht, wohin. Die Tausende und Abertausende, die Hohen und Niedrigen, Reichen und Armen, Spötter und Schaulustigen, Priester und Laien, Hauptleute und Soldaten, Einheimische und Fremde, alle sind geflüchtet. Selbst fast alle Anhänger des großen Nazareners, der 3 Jahre lang so viel von sich reden machte und nun nach unsagbaren Martern und Qualen bleich und tot am Kreuze hängt. Warum sind all die Menschen geflüchtet, in alle Winde zerstoben, die doch gekommen waren, ein seltenes Schauspiel zu erleben? 3 Kreuzigungen auf einmal, darunter eine, die einem Menschen gilt, der kein Verbrecher ist, kein Aufwiegler und doch als Volksfeind abgeurteilt wurde. Wo ist die sadistische Freude geblieben, die die Abertausenden erfüllte, der Qual eines langsam zu Tode Gefolterten beizuwohnen? Und wie kommt es, dass die Sonne am wolkenlosen Himmel sich auf einmal verfinstert? Und was rumort so heftig in der Erde, dass der Boden von Golgatha bis weit über Jerusalem hinaus schwankt und bebt? Kein natürliches Ereignis ist's, das jene Eruption hervorgerufen hat, das unmittelbar nach dem Wort:
Es ist vollbracht, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.
Geschah. Und wer hat den kostbaren, streng gehüteten Vorhang im Tempel zerrissen, mitten entzwei, jenen aus schweren Teppichgarnen gewebten Vorhang, den 20 Männer nicht tragen können, so schwer ist er? Welche Hände vermochten das? Und warum waren die 2 Schächer viel ruhiger in ihren Schmerzen und schrien nicht so furchtbar, wie es sonst bei Kreuzigungen geschah? Alles ist ganz anders, und das Ende, das schreckliche Ende, nicht für die Gekreuzigten, für die Justiz und Richter, Henkersknechte und Zuschauer, für alle, die mit Hohn und Hass den Menschensohn zum Kreuze brachten, scheint sich das Wort »Mene, mene, tekel, upharsin« zu erfüllen. Nun ist es still auf der Schädelstätte. Die Gemarterten haben ausgelitten. Gespenstisch ragen die rohen Kreuze in das Zwielicht eines sterbenden Himmels. Unter dem Jesukreuz sind 2 Menschen zurückgeblieben, Maria und Johannes. Maria, erschöpft vom schweren Kampfe ihres armen Mutterherzens, durch das 2-schneidige Schwert ging, lehnt ihr müdes Haupt an die Schulter des Jüngers, der Jesu am nächsten stand. Nicht, weil der Herr ihn bevorzugte, sondern weil der Jüngling sich mit des Meisters Wesen und dessen Art ganz bewusst auseinandersetzte und sie bedingungslos anerkannte. Er schaut in das blasse, zarte Gesicht und merkt, dass Maria eingeschlafen ist. Gott hat ihr den Schlaf gesandt, der für Stunden alle Qual von ihrer Seele löst. Da wendet er sein Antlitz und hebt die Augen empor zu jenem, der noch vor wenigen Minuten sprach: Es ist vollbracht. Täuscht er sich? Liegt nicht tief um das zur Seite geneigte Haupt ein Strahlenschein? Ist nicht aus dem furchtbaren Dornenkranz eine seltsam funkelnde Krone geworden? Und jetzt? Es stockt sein Herz. Öffnen sich jetzt nicht die bleichen, blutleeren Lippen und formen hörbare Worte? Worte, die ihm, dem Johannes, 1000 Seligkeiten schenken und ihm die Tore jenes heiligen Reiches öffnen, für das Jesus lehrte, für das er warb, blutete und starb. Das unsterbliche Reich, verkündet in der gewaltigen Predigt vom Berg. Wie ein zartester Hauch und gleich einem die himmelsfesten erschütternden Sturm dringen vom Kreuz herab die Worte.
Du sollst mein Seher sein.
Kein Mensch vernimmt die Offenbarung, aber der Himmel hört sie und alle Engel und seligen Geister. Und unter der Erde, da wo die Dämonen hausen, hallt mit Kraft und Gewalt dieses Wort wider, dass sie sich abermals krümmen müssen. Denn seit jener Entscheidung während des Blutgebetes, so trinke ich ihn, nämlich den Kelch zur Erlösung, ist die Hölle voll von Angst und Schrecken. Sie weiß, ihre Stunde ist gekommen, ihr Scheinreich zerfällt. Johannes kostet das Wort mit allen Seligkeiten und Bitternissen aus. Ja, selig, selig ist er, Gottes Seher zu sein. Denn der diese Verheißung gab, ist nicht mehr der Menschensohn, das Lamm Gottes, erwürgt wegen aller vergangenen und künftigen Sünden. Er ist Gott selbst. Es ist vollbracht. Noch hört Johannes diesen Jubelruf, der aus einer Schöpfung Schmerzen geboren wurde, als das Lamm starb, die Seele aber eins wurde mit dem Geist. Da hallt im Jüngerherzen das Wort wieder. Ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Philippus, glaubst du das? Oh, für Johannes gibt es keinen Zweifel. Gottes Sohn, Seele und Lamm während der Zeit der Erde. Gott selbst, kompromisslos im Augenblick, da das Erfüllungswort gefallen ist. Und die Bitternis der Seherverheißung, der grausame, furchtbare Tod des Unschuldigen, der als Heiland aller Welt geboren, zur Erlösung der gesamten Finsternis zum Marterholz verurteilt ward. Was dabei schwerer wiegt, die Seligkeit oder die Bitternis, das weiß Johannes noch nicht, und er wägt auch nicht. Wie Maria, so schließt er die Augen, nicht aber zum Schlafe, sondern um zu lauschen, bereit zu sein, wenn das Auge des Geistes geöffnet wird. Lange sitzt er bewegungslos, niemand stört ihn. Kein Mensch aus der Zahl der Hunderttausenden wagt sich zur Stätte des Grauens zurück. Auch die wenigen, die am Fuße des Hügels noch standen, sind geflüchtet. Da legt sich eine Hand sanft auf sein von der Sonne verbranntes Haar. Verwundert schaut er auf. Er hatte auf den kahlen Felswegen keinen Schritt vernommen. Die vier Wächter stehen ziemlich weit weg. Seine Verwunderung wird zu ungläubigem Staunen, fast zum Schreck, dann aber zur Freude und seligen Gewissheit über das Wort »Du sollst mein Seher sein«. Zwei heiligheere, überirdische Gestalten stehen neben ihm. Engelsfürsten, Raphael und Michael, raunt es ihm zu. Ihre weitgespannten Flügel, Sinnbild von Kraft, Ruhe, Sicherheit und Schnelligkeit, überschatten die ganze Schädelstätte. Ja, Johannes sieht diese Beschattung bis über die fernliegende Stadt Jerusalem. Aber sonderbar, zweierlei Schatten geht von den mächtigen Schwingen aus. Außerhalb Golgatha lasten sie furchtgebietend über dem weiten Land, über Häuser und Menschen. Hier sind sie Schutz, sie bringen den Frieden des Lichts. Und diese Antlitze, Johannes hat keine Begriffe, den heiligen Ernst, die unsagbare Weihe, Schöpfungsschwere, Verantwortung, Seligkeit und Erhabenheit, dies Lächeln, in dem sich Frieden und hohes Wissen paart, zu erfassen. Und doch fühlt sein Herz all das, ohne sich dessen bewusst zu werden. Es ist ihm gleicherweise fremd und bekannt, fern und nah. Die Engel setzen sich zu seinen Seiten nieder und schließen das Kreuz Jesu mit ein. Johannes verwundert sich sehr, wie ihre Augen gleichzeitig ihn anschauen, über die Erde hin, wie sie die Weite des Himmels durchdringen und doch unablässig zum Herrn, dem Sieger über Tod und Leben, aufblicken, der über ihnen am Kreuz hängt, blutig, bleich, zerrissen.
Johannes,
beginnt einer der Engel.
Du hast nicht nur äußerlich an der Brust deines Meisters geruht. Deine Seele lag unentwegt am Vaterherzen. Dort schöpfte sie alle Liebe, alles Verständnis. Dort nahm sie ohne jeden Zweifel das lebendige Wort entgegen. Nichts konnte sie aus der Einheit mit Jesu reißen. Alle Mitjünger hatten hier und da Zweifel, ein Nichtverstehen. Aber du konntest dein Herz dem Heiland bedingungslos schenken. Das, Johannes, ist Gnade gewesen. Nimm sie in Demut hin. Doch weil du aus dir selbst dem Herrn folgtest und ihm dein Leben schenktest, sieh, darum sollst du sein Seher sein.
Johannes vernimmt die Botschaft aus himmlischem Mund. Freude überstürzt seine Seele wie Wasser aus Bergeshöhe. Er möchte etwas antworten, fragen, wer ist der Verkünder aus dem Reiche? Lächelnd nimmt der Engel des Johannes Hände in die seinen.
Du kennst mich. Sieh, das Kreuzzeichen auf meiner Brust ist das Zeichen der Liebe, die am Kreuz als Mensch für die ganze Schöpfung starb und damit das selbstgestellte Gebot bis zum letzten Ende erfüllte. Gebote geben und anordnen, dass sie von anderen streng befolgt werden sollen, das tun Menschen. Der ewig heilige Ur, der ewig einzige und wahrhaftige, aber hat die höchsten Gebote nicht nur gegeben, sondern selbst eingehalten. Dies geschah zwar wohl im Zeichen seiner Macht, Kraft, Gewalt und Stärke, Golgatha aber im Zeichen der Erde und der schwachen Menschlichkeit. Mit Golgatha hat die heilige Gottheit sich selbst entäußert, hat ihre sieben Strahlen den Weg vollenden lassen, indem die Liebe aus Gott ein Menschensohn wurde. Sie, der Stall zu Bethlehem, der erste Markstein im Leben Jesu, bestätigt das Gebot seiner Barmherzigkeit und Weisheit. Du wunderst dich, wieso die Geburt aus Barmherzigkeit und Weisheit entstand. Erkenne, dass nur der Vater den Sohn opfern konnte. Und der Vater ist Barmherzigkeit. Sie ist die Krone den heimkehrenden Kindern bereit. Allein wenn also auch das Motiv der Sohnesgeburt geklärt ist, bleibt noch die Ursache zu erkennen übrig, aus der die Wirkung als Gebot, die Tat der Barmherzigkeit hervorging. Und Ursache war die Weisheit. Du wunderst dich abermals, du Jüngster aus der Schar Jesu, obwohl du von allen Nachfolgern die größere Erkenntnis hast. Ich will dich zur Wurzel der Weisheit führen. Doch nicht jetzt, du sollst erst noch hören. Der zweite Markstein wurde der Schöpfung durch Gethsemane gebracht. Als das Blutgebet den Sieg mit jenen schöpfungsweiten Worten, so trinke ich ihn, davontrug. Da stand nur Geduld im Vordergrund. Urs heiliges Gebot erstrahlte in höchst eigener Tat. Der Kelch, das Wahrzeichen der Geduld, war hier gleicherweise Ursache und Wirkung. Niemand vermag die Geduld zu erfassen, die das Gottesherz mit den Kindern der Schöpfung, mit Luzifer hatte, um allen über das freie Willensgesetz den Heimweg zum Vaterherzen zu sichern. Diese Ursache war in sich schon Selbstwirkung, brachte sie mit sich und bestand darin, dass der Menschensohn als Lamm Gottes den Kelch annahm, und zwar in einer bedingungslosen Weise, deren unfassbare Größe selbst uns erste Engel vor seinem heiligen Stuhl erzittern ließ. Ihr, die Jünger und Menschen seid, verstört durch dieses Golgatha, von dem nächtlichen Geschehen schon etwas abgerückt. Ja, es ist nicht tiefst in eure Seelen gedrungen. Das ist für euch gut, ihr hättet diese Erkenntnis nicht begreifen können. Wir aber, die wir Träger seiner siebenstrahligen Krone sind, konnten und mussten uns mit der Notwendigkeit des Kelchgebetes auseinandersetzen. Könntest du in unsere Herzen Einblick haben, würdest du die Gewalt des Geschehens verstehen. Noch aber bist du Mensch und sollst erst Seher werden. Der dritte Markstein des Gottesweges wird dir nun offenbart. Er wird zum Grundstein deiner Erwählung. Sie, der am Kreuze hängt, für dich und mich, für alle Kinder, Seelen, Geister und Geschöpfe, wird wiederkommen, sich in unaussprechlicher Macht und Herrlichkeit zu offenbaren. Erst kommt er eine kurze Zeit, bald, wenn Golgatha zu Gerechtigkeit und Gebotstat führt.
Allein dieses Wiederkommen steht noch unterm Zeichen dieses Kreuzes. Doch bei seiner großen Wiederkunft und glorreichen Erscheinung wird er als Viertes den Schlussstein für sein Tagwerk setzen. Ernst und Ordnung, Kelter und Waage werden die Feierabendglocken des Schöpfungstages läuten. Was dem großen Heimruf vorausgeht und schon vorausgegangen ist, sollst du als Seher den Menschen künden, solange du noch auf Erden weilst. Was du aber jetzt erfährst durch uns, Raphael und Michael, soll lange schlummern, bis zur Zeit, da ein Engel die Glockenseile löst, um sie Muriel und Uraniel in die Hände zu geben.
Raphael schweigt, denn das Gehörte will sich erst im Herzen des Johannes ausbreiten. Leise, scheu, sagt der Jünger.
Ihr seid zwei Fürsten und kommt zu mir allein? Wahrlich, ich bin nicht mehr als die anderen. Aber Jesus, mein Freund und geliebter Meister, warum musste dieses Schreckliche mit ihm geschehen? Hatte er nicht Freunde und reiche Römer genug, die ihn mit wahrer Liebe und Verehrung aufnehmen wollten? Dennoch schlug er alles aus. Nicht die geringste äußere Freude gönnte er sich. Keine Gabe nahm er von denen, die er heilte, aus Not und Elend befreite. Wie oft versagte er sich das Ausruhen, Speise und Trank, wenn er wusste, im nächsten Ort bedarf jemand meiner. Und das...
Johannes deutet verbittert auf das Kreuz.
Das ist der Dank eines Volkes, dem er zum unaussprechlichen Segen geworden war. Warum? Oh, warum?
Johannes verstummt. Es weint sein Herz. Es weinen auch seine Augen. Große Tränen rollen über das junge Gesicht. Da hebt Michael seine Hand empor, legt sie sanft auf die zuckenden Schultern des Jüngers und spricht.
Johannes, sei traurig und fröhlich zugleich. Deine Tränen werden gesammelt, wie alle Tränen, die um des Leidens und der Schmerzen anderer willen geweint werden. Glaube aber, dass Golgatha geschehen musste, auch wenn du das Warum noch nicht verstehst. Es gab keinen anderen Weg, um das Gleichnis vom verlorenen Sohn zur Tatsache zu gestalten. Erinnere dich der Reden Jesu vom Vater, der in großer Liebe den Sohn, der sein ganzes Erbe verprasste, nicht nur wieder aufzunehmen gewillt war, sondern ihm obendrein entgegenging, als der Sohn wieder heim wollte. Ach, der Vater weiß, diese Heimkehr fällt dem Kinde schwer, denn allzu sehr hat es sich versündigt. Es sucht vergeblich den Weg, der es aus sich selber in die Vaterarme treibt. Nun will der Vater sein Kind holen, um voll Freude verkünden zu können. Mein Sohn, der verloren war, ist wieder heimgekehrt. Damals, als Jesus dieses Beispiel lehrte, stand jenes Kind daneben und hörte diese Worte. Sie blieben nicht ohne Eindruck. Da kam zum ersten Mal die zaghaft bittere Erkenntnis. Was habe ich getan? Ohne diese erste eigene Erkenntnis hätte Gethsemane und Golgatha nicht jenen Erfolg, der sich dir offenbaren soll, damit du vor der großen Wiederkunft des Herrn gar manche Herzen öffnest und sie die Wahrheit hören. Ich will dir das Geheimnis näher beleuchten. Du weißt, alle Menschen kommen aus dem Jenseits und kehren dorthin zurück. Und dir ist nicht unbekannt, dass auch die Teufel, die Jesus oft austrieb, eigenbewusstes Leben haben. Ebenso, dass der oberste der Teufel sich Luzifer nennt. Luzifer ist der verlorene Sohn. Ja, kannst du dir denken, dass der Vater nach diesem seinem ersten Kinde unentwegte Ausschau hält und alles aufbietet, dass es nicht verloren geht, sondern seinen Heimweg findet? Kannst du dir ferner vorstellen, dass solch immerwährende Müheaufwendung einmal von Erfolg gekrönt sein muss? Und fällt es dir schwer zu entscheiden, welcher Erfolg mehr dem Göttlichen entspricht? Entweder nur durch Gottes Tat, den Sohn zur Rückkehr zu bewegen, oder dass durch seine nimmermüde Arbeit doch einmal ein Gedanke der Heimsehnsucht im Kinde aufflackerte und nun erst recht der Vater sein Vorhaben ausführt, dem Verlorenen entgegenzugehen? Wäre der Vater, der allheilige Ur, nicht mit dieser Heimsehnsucht des Kinderherzens belohnt? Du prüfst mein Wort und tust recht daran. Du erkennst aber auch die Wahrheit und siehst nun Leben und Lehre Jesu in einem ganz anderen Lichte, im Lichte zukünftiger Offenbarung, im Glanz der glorreichen Erscheinung Christi, wann er wiederkommen wird, die letzten Gräber der geistig Schlafenden aufzubrechen. Höre weiter, ehe das nächste geschieht. Das Kind hat in der Tat die Heimsehnsucht gespürt, als jenes Schöpfungsgleichnis gegeben ward. Aber noch war es nicht reif. Noch hatte es ein letztes Ende Erbe in der Hand. Es wähnte noch lange auskommen und wollte nicht wissen, dass der Stein umso schneller rollt, je näher er den Abgrund ist. Von dem Gleichnis an war Luzifer oft ungesehener Zuhörer des Meisters. Zu einer kurzen Heimsehnsucht hatte es indessen nur noch einmal gebracht, und zwar bei Jesu Kelchgebet. Allein da lockte wieder seine Macht. Noch glaubte er, sein Reich zu halten, größer zu sein als Gott. Ohne Erkenntnis konnte er auch darauf hoffen, als er den einsamen Beter knien sah, dem nicht einmal die letzten 11 Getreuen im Blutgebet zur Seite standen. Daraus ersteht ihm kein Vorwurf, doch als die Worte »So trinke ich ihn« von der Schöpfung, vom heiligen Universum getrunken waren, kam die erste bittere Reue über das völlig verirrte Kind. Und wie des heiligen Beters Lippen zitterten, so auch jene Kindeslippen, als sie flüsterten, »Wäre ich im Hause des Vaters geblieben, oh, wäre ich«, und das Lamm Gottes rüttelt durch die eigene Vollbringung der Urgebote gar gewaltig an dem Schattenreich. Seitdem irrt Luzifer in Angst und Schreck umher. Einmal durchtobt er seine Hölle, dann widersteht er an jenem dritten Gebetsstein, der die Blutstropfen eines Todeskampfes trank. Große Furcht leidet er, der Gottheit zu begegnen. Auch denkt er an mein Schwert, das ihm den Himmelssturm einst wehrte. Unmöglich aber ist ihm, dem Kommenden noch auszuweichen. Die Tat aus Urraum und Urzeit verlangt die Frucht. Die der Schöpfung zum gerechten Ausgleich vorbehaltenen Bedingungen und das Gesetz des freien Willens bringen in notwendiger Folge Anfang und Ende, Samen und Korn, Wurzel und Baum, Blüte und Frucht, Sehnsucht und Erfüllung. Sie sind Ursache und Wirke in einem. Das besagt, dass das heilige Blutopfer des Menschensohnes Jesu, der Christus ist, niemals ohne unmittelbare Krönung bleiben kann. Für den das Opfer gebracht wurde, der muss nun einlösen. Und da Gott selbst in Jesu den Tod bezwang und Überwinder dessen ist, was seinem heiligen Reiche sich entgegenstellt, kann unmöglich irgendein Leben für immer den Tod verfallen sein. Also heißt es hier, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Es wird der Oberste des Todes und der Hölle unterliegen müssen, weil er nicht in den Schranken des freien Willengesetzes blieb, sondern es mit der ihm zu Gebote stehenden Kraft fortgesetzt übertrat. Die Früchte daraus sind jetzt seine Ernte. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sie einzubringen. Wie das geschieht, wirst du erleben. Gleich wie die große Opferung unmittelbare Erfüllung bringt, um deretwillen sie geschah, nämlich nichts Gewaltigeres als die Umkehr des verlorenen Sohnes, so auch dessen zweimalige Heimsehnsucht, zumal sie seit dem letzten Kreuzwort in seinem Inneren ringt, wenngleich immer wieder von gewohnter Herrschsucht niedergekämpft. Allein Jesu Blut bleibt Sieger, erst recht hier, denn dem Verlorenen gilt das Leben und das Sterben Jesu. Würde dieser nicht gerettet, wahrlich, ich sage dir, kein Mensch würde erlöst und keine Seele vom finsteren Banden befreit, kein Geist könnte selig werden und kein Engel mehr vor Gottes Machtstuhl stehen. Dann wäre dieser Schöpfungstag, der 6. aus dem Tat-Urjahr, an dem der Schöpfer uns zu uns Ersten sprach, »Lasst uns Menschen machen«, ein Bild, das uns gleich sei, verfehlt. Er könnte nicht sein Ende haben. und verfehlt wären alle schon voraufgegangenen Schaffungen, verfehlt sogar das Kommende. Das heilige Werk Urs müsste zurücksinken in seine innere Wesenheit, und es wäre wie im nie bekannten Anfang. Der Geist schwebte über der Tiefe. Die Notwendigkeit des Uropfers und seine Vollbringung ist damit begründet. Auf dem ersten Kinde, Sadhana, das durch seinen Fall ein Luzifer geworden war, ruht ein Drittel dieser Schöpfung. Ein Drittel aller Wesen und Seelen werden von ihm beherrscht. Der Schöpfer nahm ihm nichts von dem ihm überlassenen Kraftanteil, weil nur dadurch der Sieg Jesu ein vollkommenster werden konnte. Diesen Sieg bringt allen Menschen Erlösung und am Ende der Materiezeit den vierten Markstein aus dem heiligen Gottgeschehen auf der Welt, seine herrliche Wiederkunft, Christi glorreiche Erscheinung. Doch nun hab Acht, Johannes, erzittere und entsetze dich nicht. Siehe in allem, was du schaust, den heiligen Titanensieg, diesen Ursieg aus der Tiefe von Raum und Zeit, aus unbegrenzter Urewigkeit.
Michael schweigt. Langsam sinken des Johannes Hände zurück in seinen Schoß, mit großen Augen, in denen das Erlebnis helle Flammen angezündet hat, wendet er sich einmal Michael, einmal Raphael zu. Seine Brust ist ihm zu eng geworden, er atmet mehrmals mühsam und bang. Wie er aber zum Kreuz aufschauen will, erheben sich die Engelsfürsten, breiten ihre Flügel über ihn aus, und Johannes ist der Welt entrückt. Lichtblitze von erschreckender Stärke und Schnelligkeit kreuzen durch den Hades. Grollen und Donnern erfüllt den Ort. Die Gefallenen hören die Stimme voll Macht und Kraft.
Luzifer, komm hervor, verstecke dich nicht, denn ich sehe dich.
Der Gerufene flieht und flieht. Doch je mehr er dem Machtgebot zu entrinnen sucht, umso mehr verstrickt er sich in eigene Verwirrung und steht schließlich, gebannt durch Golgatha, im Lichtring von drei Gestalten, deren Glanz und Gewalt das Dunkel erhellt und die Hölle zittern macht. Alsbald verharren die Dämonen starr entsetzt. Luzifer krümmt und windet sich wie ein Wurm. Sein Fall, die Erhebung gegen den Allheiligen, die Auflehnung wider die gegebenen Urbedingungen, seine übermäßige Inanspruchnahme des Freiheitsgesetzes, sein unsinniger, lügenhafter Kampf gegen das Friedensreich, gegen die Lichtkinder, nicht zuletzt aber zweimalige Heimsehnsucht, die er mit grimmen Flüchen zu ersticken sucht, zerbrechen ihn vor der Lichterscheinung. Doch noch einmal rafft er seinen maßlosen Hochmut, seine Kraft und Bosheit, Machtgier, seine ganze niederträchtige Dämonie zusammen. Stolz richtet er sich auf und Hohn trieft aus seinem Munde, als er sagt:
Was willst du, toter Mensch, dass ich dir tue? Soll ich für dich mit meiner Schar Rache nehmen, an dem Volk, das dich?
Luzifer stockt. Die rechte Lichtgestalt, Michael, streckt das blitzende Schwert vor, aus dem ganze Strahlenbündel gleich lohenden Flammen zucken. Die Lichtgestalt zur Linken, Raphael, hebt gegen den Frevler ein Kreuz empor, das den Machtglanz einer Schöpfung birgt. Da breitet die mittlere Gestalt, die in sich Schwertflamme und Kreuzmacht konzentriert und widerstrahlen lässt durch Himmel, Hölle und die Erde, beide Hände aus und erfasst mit ihnen Schwert und Kreuz. Alsbald sinkt der Fürst der Finsternis in sich zusammen, bar aller Macht und Widerstandskraft. Er verbirgt sein Antlitz in den Falten seines Rockes, denn er mag, er kann den nicht ansehen, der seines Lebens Ursprung und Dasein ist. Christus, der lebendige Gott, spricht:
Umsonst, du Luzifer, verhüllst du deine Augen, denn mein Anblick ist dir in der Seele eingebrannt. Wenn du aber meinst, das Erbe zu besitzen, das du einst im Allerheiligsten aus meinen Händen vor dem heiligen Herd empfingst, und es nach deiner Lossagung auch noch als ein von dir selbst erworbenes Eigentum betrachtest, siehe, so will ich weder jetzt in meiner Schöpfermacht, auch nicht in meiner Priesterkraft, noch Gottgewalt und Vaterstärke vor dir stehen, sondern bin noch einmal Menschensohn, der arme, verlassene Beter von Gethsemane, der Sterbende, der in höchster Qual und Pein am Kreuze rief, »Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich will das neugeborene Kindlein sein, damit du, Luzifer, gewiss seist, dass Urs Hand jetzt auch nicht im Geheimsten auf dir ruht. Dir, Michael, sage ich, ziehe dein Schwert zurück. Du, Raphael, stelle das Kreuz vor deine Füße. Nun, Luzifer, bist du frei wie nie in deinem dunklen Dasein? Verwende deine Erbkraft, wie du willst. Erhebe dich und reiße alle Schöpfung an dich, Himmel, Erde, Hölle. Und wenn dir das gelingt, dann vernichte Jesus, der vor dir steht als Menschensohn, denn dann sind seine Geburt, sein Kelchgebet und auch das Kreuz von Golgatha vergebliche Dinge und unnütz sein im Opfer urbedingtes Wiederkommen. Das ist mein letztes Angebot, das ich dir schenken kann. Aufgrund des Todesopfers, dessen Allgewalt selbst meine höchsten Lebenskinder noch nicht ganz verstehen, gibt es nur mehr zwei Entscheidungen: mein Sieg oder die sofortige Auflösung der Schöpfung. Denn baute ich als Ur mein Werk auf Ordnung und auf Wille auf und segnete aus Weisheit es und aus Ernst, führte es mit Geduld und Liebe und will es nun durch die Barmherzigkeit zur Krönung bringen, so geschieht das nur dann, wenn alles aus meiner Wesenheit erweckte, selbstbewusste Leben in diese Krönung einbezogen werden kann. Und das wiederum allein auf den zwei Schöpfungsgrundregeln, die zu meinen Rechten vorbehaltenen Bedingungen, das zu Rechten meiner Kinder gegebene Freiwillensgesetz. Zu dieser Vollendung soll sie vollkommen sein, gehörst auch du, Luzifer, du und deine Schar, die Seelen, alle Menschen und die noch im Irrwahn gebundenen Geister. Zwei Beispiele gab ich hierzu. Das eine vom verlorenen Sohn, du kennst es, Luzifer. Du hast damals als ungesehener Zuhörer blitzartig erkannt, dass nur du damit gemein sein konntest. Das zweite vom verirrten Schäflein, das der treue Hirte so lang sucht, bis er es gefunden hat und auf seinen Armen heimwärts trägt, gilt jeder Einzelseele, die du in die Irre führtest. Sieh, jetzt erkennst du, dass es nichts in seinem Ursprung gibt, das nicht zuerst als Lichtgedanke nur aus mir gekommen war. Nur willst du das Erkennen nicht als einen Grund benutzen, worauf deine Umkehr aufzubauen ist. Da es wahrlich aber nichts gibt, was nicht ursächlich gut gewesen wäre, weil einzig und allein aus mir gekommen, so wisse denn, dass bis in alle Ewigkeit nichts außer mir und ferne meinem Licht als Gegenspieler leben kann. Bereits das Ende dieses sechsten Schöpfungstages soll das sehen. Nun, wohl auf, Luzifer, zeige deine Erbkraft. Der Mensch, Jesus, steht vor dir, die nackte Seele, die sich aus sich selbst durch eigene Erkenntnis die Kraft erwarb, dem Widersacher zu begegnen.
Unheimliches Schweigen herrscht in der Hölle. Die bösen Geister sind wie leblos. Luzifer ist ganz auf sich gestellt, auf die Macht seiner Persönlichkeit. Nur mit großer Qual und mühevoller Pein erhebt er sich. Da spürt er noch einmal in seiner Brust die Heimsehnsucht, zum dritten Male. Er ringt das Sehnen nieder, mit seiner letzten Kraft zwingt er den Willen, und er spricht.
Komm, du armer Mensch, Jesus, denn mich erbarmt deiner wirklich, da du um dein Leben und das Werk desselben betrogen bist. Ich will dich entschädigen.
Meinst du, dass ich betrogen wurde? Oder dass nicht vielmehr jetzt die Gottheit erst betrogen werden soll? Mich dünkt, du willst dem Vater ein Kind stehlen.
Dich?
Das kommt darauf an, was du nun tust. Doch nur ein Kind kannst du stehlen, dich oder mich. Die Wirkung wäre zwar dieselbe.
Dass ich nicht lache.
Des Dämons schauervolles Hohngelächter hallt durch den Hades.
Ich kann mich doch nicht selber stehlen. Nein, das gibt es nicht. Aber dich? Jesus Seele, sieh, du brachtest mich auf eine neue Idee. Ach, das lohnt sich. Das versuchte ich nicht mal bei deiner Erdenzeit. Denn damals auf dem Berge wollte ich nicht deine Seele, die ja meiner Welt entstammt. Nein, da wollte ich den Geist im Menschen niederringen.
War es dir gelungen, den Geist an dich zu ziehen?
Damals?
Luzifer vermied, die Frage mit Ja oder Nein zu beantworten.
Hätte ich nur deine Erdenseele fassen sollen, wie man klugerweise auch den Feind an seiner schwächsten Stelle packt. Leider hatte ich dich unterschätzt.
Es gehört kein Mut, noch Kraft, noch Tapferkeit dazu, einem Feinde in den Rücken zu fallen. Ich finde dies ehrlos und gemein. Wer so handelt, stellt sich selbst ein großes Armutszeugnis aus.
Du, Mensch, hüte dich!
Zischt der Dunkle.
Oder?
Hüte du dich!
Ein Zornesblitz stählerner Augen trifft Luzifer, der ihn auf seinen Platz zurückweist. Michael ist vorgetreten.
Einmal?
Hart spricht der Lichtfürst.
Standest du mir gegenüber im ersten Kampf, der zwischen Geschöpfen ausgefochten wurde? Damals war die hohe Jesuseele, die jetzt vor dir steht, noch nicht dabei. Denn zu dieser Zeit gab es weder eine Erde, noch deren Seelen. Doch schon damals war durch böswillige Erhebung gegen Gott in dir Ehrlosigkeit und Tücke zu ansehnlichen Wucherungen emporgeschossen. Ich stand dir gegenüber, meine Schar der deinen. Da du ein Drittel der Gedankenkräfte trugst, war deine Schar viel größer als die meine. Uraniel als Mitträger der Schöpfereigenschaften sekundierte mir. Gib zu, dass du meinem Schwert ausgewichen bist. Ich hatte meine Schar vor dir geordnet. Du kämpftest aus dem Hinterhalt. Deine Tücke wurde dir belohnt. Du wurdest Vasall. Bekenne es.
Bekennen? Was soll ich? Jemals mit dir Waffen gekreuzt zu haben, besinne ich mich nicht.
Luzifer lacht abermals voll Hohn und Niedertracht. Noch einen Schritt geht Michael vor. Unheimliche Kraft entströmt ihm, als er sagt:
Luzifer, Ur hat mir befohlen, das Schwert zurückzuziehen. Wisse aber, dass das alle Schöpfungen umfassende Sühnopfer keine Lüge, kein Versteck mehr dulden darf, weil dieses Opfer in die Waagschale der gerechtgestellten Bedingungen gelegt werden musste. Denn du, nur du allein, hattest das freie Willensgesetz über jede Gebühr für dich beansprucht. Ich werde jetzt ohne jeden Befehl des Menschensohnes, Jesu heiliges Blutopfer, mit der mir gegebenen Macht und dem mir verfügbaren freien Willen verteidigen. Noch eine Lüge, und ich halte mein Schwert nicht zurück. Umsonst stehe ich jetzt nicht der Liebe bei. Ich werde meine Aufgabe zu vollenden wissen. Und nun, du Schattenfürst der Hölle, bekenne die Wahrheit.
Luzifer ist bei der furchtgebietenden Androhung des Recken weit zurückgewichen. Und nur mit weiterer Aufbietung seiner armseligen Kraft hält er sich taumelnd aufrecht. Er fühlt, jener ist in seiner Willensmacht wunderbar gewachsen. Er ist ein Nichts dagegen. Zähneknirschend gibt er zu.
Es ist so, wie du sagst.
Michael fragt weiter.
Auf dem Berge der Versuchung, wie war es da? Hast du dich wirklich an den in Jesum inkarnierten Gottesgeist gewagt, ihn zu bezwingen? Hast du nicht vielmehr boshaft und mit Niedertracht nur den Seelenteil verführen wollen? Bekenne die Wahrheit!
Luzifer murrt und grollt, seine Hölle speit Gift und Schwefel, allein es nützt ihm alles nichts. Michael legt seine Hand ans Schwert. Der Böse schreit.
Ja, die Seele, ja nur die Seele wollte ich.
Aus diesem Schrei bricht seine Qual und eine Schöpfungsnot hervor. In diese Not klingt Jesu Stimme sanft, beruhigend und heilend.
Michael, des armen Sohnes geringe Erkenntnis soll Anlass zu einer Umkehr werden, daran sich einst die Heimkehr schließen kann. Willst du mir helfen?
Welch unfassbare Liebe! So weit alle Himmel, die Unendlichkeit der Räume, in denen ungezählte Sonnen einsam ihre Bahnen ziehen, so fern der Morgen eines Schöpfungstages vor dem Abend, zu klein ist alles, um die Fülle dieser Liebe aufzunehmen. Michael ist an Jesus Seite zurückgetreten. Sein Schwert hebt er über das heilige Haupt und sagt:
Über dir, Sohn Jesu, mein Schwert als Schutz, bis dein Opfer den Sieg behält. Doch vor dir, du ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger.
Und er kniet nieder, seine Waffe auf den Boden legend.
Will ich knien in Anbetung und Demut. Und ich weiß, du wirst der Sieger. Kannst du mich aber fragen, ob ich dir helfen will? Du weißt es, ohne Antwort.
Ja, mein Michael, ich weiß es. Doch das muss geschehen um der Hölle willen. Steh auf, wir wollen Luzifer jetzt handeln lassen.
Jesus beruft Luzifer zu sich und sagt:
Nun tue nach deinem Ermessen.
Der böse Geist ist von der unmittelbaren Schwertgewalt befreit, und so hebt er sein Haupt höher, obwohl auf seinem Inneren das Opfer lastet. Zwei Worte stehen vor ihm in Flammen. Für dich. Seines Wesens Kampf ist so gewaltig, dass seine Geister ihre Starrheit verlieren. Sie toben, wühlen die Schlünde der Finsternis auf. Heulen, Flüche, Getöse durchbrüllt den dunklen Ort, und sie bekämpfen sich aufs Grässlichste. Als Luzifer keinen Anfang weiß, wie er sich Jesum nähern könnte, fragt der Herr:
Du sagtest, ich sei als armer Mensch um mein Leben und dessen Werk betrogen? Du wolltest mich entschädigen? Ist das wahr? Und was willst du mir denn tun?
Oh!
Luzifer fasst wieder Vertrauen zu sich selbst. Es muss ihm gelingen, das Reich an sich zu reißen.
Ich habe wirklich Mitleid mit dir, denn schließlich, nein, dein Kreuz ist nicht meine Schuld.
Er vermeidet immer das Kreuz und Raphael anzusehen.
Wenn du keine Schuld an meinem Blute trägst, wem gilt die Verantwortung, dass mir das geschah?
Weiß ich das? Frag die Machthaber, Kaiphas, Herodes und Pilatus. Sie sagen es dir vielleicht.
Ja, Luzifer, ihre Antwort wäre: Der Dämon ist über uns gekommen. Doch so wenig sich jene von eigener Mitschuld reinwaschen können, so wenig bist du von der Hauptschuld freizusprechen. Denn nur du allein bist Ursache derselben.
Willst doch du mir alle Schuld aufbürden, die andere ohne mein geringstes Zutun begangen haben? Du warst bisher die einzige Seele, die Last der Materie niederrang, ohne nach jemand auszuschauen, dem sie aufzubürden war. Nun willst du mich der Hauptschuld sein.
Ich sprach nicht von dieser Schuld, sondern von der Ursache. Was Menschen, Seelen oder Geister Böses tun, müssen sie selbst tragen und vor Gott verantworten. Mitnichten wird er ihre Last auf deine Schultern legen. Ich aber, Luzifer, habe deine große Last und die Bürde aller Schuldbeladenen auf mich genommen, zur Befreiung aller, um dich dadurch von der Schuldursache loszukaufen. Denn siehe, hättest du nicht einstmals dein freiwillig gegebenes Versprechen, die gerechtgestellten Bedingungen anzuerkennen und zu erfüllen, gebrochen, nicht missachtend von dir geschleudert, wahrlich, kein Kind wäre jemals auf solch tiefsten Abgrundweg gekommen, auf welchem du nun schon seit fast 7 Schöpfungsstunden gehst, meinem Werk zum Schaden, zu deinem eigenen Verlust. Wird dir das nicht bewusst?
Ich weiß es nicht. Ich sehe es auch nicht ein, wieso ich der Verlierer bin und der Verlust des anderen. Geht mich das was an?